Salzstreue in der Welt. Sind wir sichtbar in der Welt? Machen wir einen Unterschied aus in der Welt? Wo kommt dieser Begriff Salz her? Auch aus dem Matthäusevangelium. Ich habe eine ganze Menge aus dem Matthäusevangelium geholt, um zu hören, was denn Jesus dazu sagt, dass wir salzig sein sollen. Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Und was wir eben im Anspiel gehört haben, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt schauen wir mal. Da. Und es ist wichtig, dass wir gute Taten tun. Wir sollen handeln, wir sollen helfen, wir sollen heilen. We should make a difference. Wir sollten einen Unterschied ausmachen in dieser Welt. Ja, wir können das schaffen. Ich sag's gar nicht auf Englisch. Think global, act local. Wir sollen die Welt verändern und das fängt lokal an. Hier muss ich mich engagieren. Aber warum? Warum? Und heute Morgen, tut mir leid, vielleicht ist es eine Enttäuschung, wird es nicht eine reine Motivation, go, und jetzt gebe ich euch 10 Beispiele, wo wir uns engagieren sollen. Das weiß ich eh nicht, das müsst ihr eh selbst rausfinden für euch, wo ihr euch engagieren solltet. Außerdem haben wir nachher wunderbare Seminare ohne Ende, wo es ganz praktisch wird. Da muss es praktisch werden. Aber für mich heute Morgen geht es um die Frage, warum soll ich das überhaupt machen? Warum soll ich eigentlich salzig sein? Warum soll ich gute Werke tun? Reicht doch, wenn ich gut lebe für mich und dem anderen nicht auf den Keks gehe? Ach, immer dieses, ja, für die anderen, ja, ist ja schon recht. Gucken wir mal, dass wir was machen für die anderen. Warum soll ich es machen? Warum soll ich gute Werke tun? Das ist für mich heute Morgen die große Frage. Was motiviert mich? Was motiviert dich, was zu tun? Das ist die große Frage. Auf die Motivation kommt es an. Und das muss geklärt sein, weil sonst laufen wir aus dem Ruder. Ich tue keine guten Werke, um das klipp und klar zu stellen. Das muss ganz klar gesagt werden an diesem Tag, wenn wir nachher um diese guten Werke reden. Ich tue sie nicht, um gerettet zu werden. Ich tue sie nicht, um gerettet zu werden. Nicht, tu Gutes und am Ende kommt Gott und dann holt er die große Waagschale raus und sagt, ha, Mann, war ja gar nicht schlecht, Junge, hast dich ja gut engagiert, komm rein. Und du warst eine faule Socke, du kannst vergessen, du bleibst draußen. Ich tue es nicht, um gerettet zu werden, denn Epheser 2 sagt das ganz deutlich, 8 und 9, Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden, durch den Glauben und das nicht aus euch. Nicht um der Werke willen, sondern es ist eine Gabe Gottes. Warum? Damit sich nicht jemand rühme. Da ist Gott ganz eigen drauf. Leute, es geht um meine Ehre, sagt Gott. Und glaub nicht, dass du durch gute Werke irgendeinen Bonuspunkt bei mir kriegst, geschweige denn, dass du gerettet wirst. Ja, wenn das nicht der Fall ist, warum soll ich denn gute Werke tun? Und jetzt wird spannend, weil ich gerettet bin. Weil ich gerettet bin, tue ich gute Werke. Ich kann gar nicht anders. Und dann wird schon ein Schuh draus, ich dann überlegen muss, wie sieht mein Leben dann praktisch aus? Wenn da gar keine Frucht aufblüht, wenn da nichts Gutes bei rauskommt, muss ich mich fragen, wo stehe ich denn glaubenstechnisch? Da darf man schon mal kritisch hinterfragen. Wenn einer immer die Sau rauslässt, die anderen malträtiert, nie was Gutes tut, im Glauben kein Interesse hat, die Bibel nicht liest, immer über die Stränge schlägt, durchgedröhnt durch die Tage geht, den Nächsten ausbeutet, mobbt und fertig macht, kann man schon fragen, Junge, kennst du überhaupt den Herrn? Bist du gerettet? Das kann man schon sagen. Aber ich tue die Werke nicht, um gerettet zu werden. Warum tue ich sie dann? Nun, weil Jesus mir einen Auftrag gibt, weil ich eine Mission habe. Und ich möchte bei Jesus das ein bisschen betrachten, wie ist denn Jesus uns vorangegangen? Es gibt ja diese Bändchen, weiß nicht, ob ihr die kennt, What would Jesus do? www. Ja? Was würde Jesus tun? www im Internet. Na gut, da sehen wir nicht viel. Aber was würde Jesus tun? Da müssen wir auf unser Vorbild sehen, um zu gucken, was da war. Und Jesus hatte eine Mission, er hatte ein Ziel. In Matthäus 4, Vers 17, ist die erste Predigt, die Jesus hält. Und was ist das Erste, was er sagt? Tu Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tu Buße, kehr um, komm zu Gott zurück, sagt Jesus. Kehr um, komm zurück. Und in Matthäus 9, Vers 12, sagt er, ich bin nicht gekommen für die Starken, sondern für die Kranken, für die Geringen, wie wir es gerade im Anspiel gesehen haben. Für die, die am Boden liegen, die fertig sind mit der Welt. Ich bin nicht für die Starken gekommen, die meinen, sie haben es im Griff. Ich bin für die Schwachen gekommen, für die Kranken gekommen. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu retten, sondern ich bin gekommen, die Sünder zu rufen. Das war sein Ziel. Darum ist er in die Welt gekommen, um die Menschen zu retten. Und was ist unser Ziel? Na, ganz einfach. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Und da sagt Jesus, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Welt. Taufet sie und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist unser Auftrag, Menschen zu retten. Das ist unser Ziel. Wie sieht dein Ziel im Leben aus? Warum bist du in dieser Welt? Du bist gerettet, davon gehe ich jetzt aus und nicht um der guten Werke, sondern weil du Gottes Gnadengeschenk angenommen hast. Aber was passiert jetzt? Ihr seid Mitarbeiter, das ist schön. Ihr seid schon engagiert. Aber habt ihr für euch das Ziel schon mal erfasst? Oder sage ich, oder ihr seid so Mitarbeiter geworden, wie ich es oft geworden bin oder viele andere, die ich kenne, die sagen, boah, wir brauchen noch ein paar Freiwillige, wäre schön, wenn du mitmachst. Ich weiß nicht. Wir haben gerade keinen, kannst du uns helfen? Wie bist du Mitarbeiter geworden? Was hast du jetzt für dich als Ziel? Warum machst du, was du machst? Und da erlebe ich in meinem Leben, dass ich viel einfach nur mache, weil ich es mache. Und ja, man macht halt, ja, Donnerstag ist halt wieder Stunde, muss ja auch gefüllt werden. Ich bin der Leiter, wäre ja peinlich, wenn nichts rüberkommt. Und so spätestens Donnerstag Nachmittag, so zwischen Arbeit und Abendstunde, überlege ich mir noch schnell, was mache ich denn jetzt? Ihr macht es nicht, ihr seid ja gute Leute. Aber manchmal fragt man sich, was ist denn das Ziel? Was ist der Grund, die Grundzielrichtung meines Lebens? Und es gibt eine ganze Menge Leute, die wissen gar nicht, was ihr Ziel ist. Die haben keine Mission, die haben gar kein Ziel. Sie laufen ziellos durchs Leben. Eine ganze Menge. Dümpeln so rum, jetzt mache ich halt Schule und nach der Schule, weiß ich nicht, und dann mache ich vielleicht irgendwo eine Lehre hoffentlich und dann, eigentlich will ich den Job gar nicht und ich gehe halt zur Kirche und mache das auch und gehe in die Gemeinschaft, ich mache die Stunden, da im Sommer kommt wieder die Freizeit und dann nächstes Jahr kommt sie wieder und übernächstes Jahr kommt sie wahrscheinlich auch wieder und ich bin jetzt 45 und immer noch in der Jugendarbeit und ich weiß auch nicht so, nichts gegen alte Leute, bin ja 40-Jährige sind ja knackig dabei. Also ich wollte keinem zu nahe treten. Aber was ist das, wenn du das Ziel nicht hast, das ist das Interessante, dann verlierst du auch die Dynamik, nicht wahr? Wenn du nicht weißt, was du machst, dann ist die Luft raus. Ist bei dir die Luft raus? Oh, du sitzt hier noch, aber die Luft ist eigentlich raus. Dein Salzgehalt strebt gegen Null. Also, das, um das mit der Bibel zu sagen, wenn das Salz nicht mehr salzt, dann kann man es nur noch wegschmeißen. Also, du bist kurz vorm Weggeschmissen werden. Hat noch keiner gemerkt, aber in deinem Herzen hast du dich innerlich schon verabschiedet. Wo bist du? Was ist deine Mission? Und es ist was Wunderschönes in unserem Leben. Wir haben alle einen Auftrag, egal ob wir in der Schule sind, in der Lehre sind, im Studium sind, auf der Reise sind, auf der Durchreise sind, im Wechsel, im Umbruch, in der Arbeitslosigkeit. Wir haben alle ein Ziel, wir haben alle eine Mission und das ist Menschen zu retten. Und das kann jeder an seinem Punkt. Und das ist was Wunderbares. Aber das reicht nicht. Das Schöne ist, dass viele Leute ein Ziel haben und manche leider nicht, Aber wenn du ein Ziel hast, das ist schon gut. Wenn du sagst, ich mache das mit Elan, ich bin so gern Jungschalleiter, ich mache so gern die Hauskreise, ich spiele so gerne in der Band, ich motiviere so die Leute so gerne im Tanz und im Sport, ich mache so gerne Einsätze in der Straße, ich gehe so gerne ins Altersheim, ich mache so gerne die Straße sauber mit der Feuerwehr, machen wir bei uns im Dorf einen Frühjahrsputz. Das muss man einmal durchs Dorf und dann wird alles sauber gemacht. Ich engagiere mich, ich habe da mein Ziel. Aber hast du auch deinen Auftrag? Und Jesus hat einen ganz klaren Auftrag. Er geht nicht einfach hin und sagt, ich mache jetzt mal was. So, ich muss euch ein bisschen retten und ich predige hier ein bisschen rum. Und hoffentlich bekehrt sich einer. Sondern ich habe einen klaren Auftrag. In Matthäus 3, Vers 17, da sagt Jesus, dies, sagt Gott, der Vater zu Jesus, dies ist mein lieber Sohn bei der Taufe. Da beginnt seine Mission. Und da bekommt er einen Auftrag. Er geht nicht von sich selbst heraus, sondern bekommt den Auftrag. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in Matthäus 17, Vers 5 heißt es, auf den sollt ihr hören. Auf den sollt ihr hören. Den habe ich beauftragt. Das ist mein Gesandter. Und Matthäus 28, Vers 18 und 20, da geht der Missionsbefehl ja weiter. Und er ist eigentlich umrahmt mit was Wunderschönem, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Ich schick euch. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das sind zwei ganz wichtige Aspekte da drin. Ich bekomme eine Autorität. Jesus hatte diese Autorität und wir brauchen diese Autorität. Wir gehen nicht im eigenen Namen. Wir machen das nicht für uns, diese guten Werke, sondern wir machen es, weil Gott uns dazu beauftragt hat. Wir haben eine Zuversicht, dass wir es richtig machen und wir haben die Hilfe Gottes. Wir haben den Auftrag, wir sind Boten Gottes. Und Leute, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich mal nachdenke, warum mache ich das? Warum mache ich die guten Werke? Um mich selbst zu verwirklichen? Um mich selbst zu verwirklichen, um jemanden zu haben, der, das muss man aufpassen, abhängig ist von mir, weil ich ihm helfe. So eine Art Helfersyndrom. Dir geht's doch schlecht, ich helfe dir. Du siehst heute, kommen die Leute auf mich zu oft, du siehst heute so schlecht aus. Ich sage, nee, mir geht's eigentlich gut, ich habe nur die Nacht schlecht geschlafen, aber sonst geht's mir gut. Ja, ich muss dir helfen. Ich sage, bleib mir von der Leber. Es war eine Grottennacht, mein Kleiner hat gebrüllt, ich habe nur 2 Stunden Schlaf. Aber sonst geht's mir gut, ehrlich. Nein, dir geht's schlecht. Hast du ein Eheproblem? Nein! Warum mache ich das? Und jetzt müssen wir aufpassen, hat mein Bibelschullehrer, wir haben von der Bibelschule gesprochen, habe selbst mal Theologie studiert, hat mir gesagt, the need is never the call. Ich war in England, habe dort studiert. Da heißt es, the need is never the call. Die Not darf nicht der Ruf sein. Die Not allein ist niemals der Ruf, um etwas zu tun. Das geht schon aus dem Grund gar nicht, weil wir sonst gar nicht hinterherkämen. Wir würden dran zerbrechen an der Not dieser Welt. Mein Vater ist in einem Missionswerk engagiert und der Missionsleiter dort sagt, wir können die Welt nicht erhellen. Wir können sie nicht in Gänze heilen, aber wir können Zeichen der Lichter, der Hoffnung setzen in diese Welt. Da müssen wir aufpassen. The need is never the call. Aus welchem Grund gehe ich dahin? Weil die mir so leid tun? Ja, da tut mir alles leid. Da tun mir die Teenage-Mütter leid, die sich ein Kind hab andrehen lassen. Da tun mir die Arbeitslosen leid, da tun mir die Leute in der Hungernot leid, dann tun mir die Leute in Sudan leid, in Darfur leid, da müssen wir überall hin, da müssen wir nach Südamerika, da tun sie mir auch leid. Die tun mir nur leid, da musst du ja nur Nachrichten gucken. Das kann es nicht sein. Ich brauche den Auftrag Gottes. Und hast du den Auftrag Gottes für dein Leben schon gehört? Wo Gott sagt, hier, nicht da, nicht jeden Tag was Neues. Sondern hier lege ich dir einen Auftrag aufs Herz. Hier sollst du Salz sein. Und das darf natürlich eine Not sein. Das muss eine Not sein, der ich begegne und wo ich helfe. Aber ich muss mir von Gott das zeigen lassen. Sonst zerbreche ich dran. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Da brauchen wir eine Berufung. Da brauchen wir seine Autorität. Und eine Berufung, und das ist das Schöne, birgt immer Würde. Klar, wenn du zur Nationalmannschaft berufen wirst, das ist eine Ehre. In der Regel. Sehen manche anders. Aber in der Regel, wenn mich einer anruft, der Yogi, und sagt, Stefan, hab gehört, du bist so ein alter Foulspieler in der Abwehr und wir brauchen dann einen resoluten Rauskicker und der wird mich nochmal berufen, was nicht der Fall ist, aber vielleicht könnte ich ja Abwehrtrainer werden oder irgend sowas. Faulen, ohne aufzufallen oder sowas, dann wäre das ja schon eine schöne Sache. Und ich werde es nie vergessen, wenn Gott einen ruft oder wenn andere Menschen einen berufen. Bist du berufen worden? Ich glaube schon. Eben habe ich es ein bisschen durch den Kakao gezogen, wenn Leute gesagt haben, uns fehlt da jemand, machst du mit? Und dann wird man so reingeschubst. Aber manchmal darf das auch ein ganz großer Segen sein, dass Leute, Jugendleiter auf dich zukommen und sagen, hier, wir haben gesehen, bei dir ist Potenzial. Wir haben gesehen, du hast ein Herz, das brennt. Kannst du mitarbeiten? Das ist eine Ehre. Ich bin damals gefragt worden, ob ich Freizeiten mitleite. Das ist toll. Es gibt mir Würde. Wie, der braucht mich? Ich sage, ich kann noch gar nichts. Ich kann nicht predigen, ich kann noch nicht singen. Ich kann nur Sportbälle rausgeben. Ich sage, ja, dann kommst du mit. Ich sage, also ich spiele mit Fußball und ich wandere auch mit und ich bringe die Sportsachen raus, aber ich predige nichts, habe ich gesagt. Und so fing das an. Bist du berufen worden? Und für die Leiter von euch, beruft ihr auch mal andere? Nochmal zum Weiterdenken. Lasst ihr auch die neuen Leute reinkommen in die Arbeit? Nehmt ihr sie mit? Hast du diese Zuversicht? Und bei dieser Autorität, bei diesem Auftrag geht es nicht nur darum, dass ich eine Hilfe kriege und einen Auftrag und eine Autorität, sondern jetzt muss ich auch gehorsam sein. Wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann heißt es auch, geht hin in alle Welt. Und was heißt dieses Gehen? Jesus sagt es seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt, sagt er, ich möchte, dass ihr meine Zeugen seid zu Jerusalem, zu Judäa, zu Samaria, bis ans Ende der Welt. Die Weltmission fängt bei mir zu Hause an. Und jetzt nochmal zurückgefragt, wo bist du Salz in dieser Welt? Wo bist du Salz zu Hause? Gut, ein bisschen Eulen nach Athen tragen hier bei Mitarbeitern. Ihr seid ja alle engagiert, aber man kann ja weiterdenken. Wo ist da nochmal dieser Salzelement in meinem Kreis? Wo kann ich mit meiner Gruppe mehr Salz sein in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Ortsgemeinde, unter den Vereinen? Wie kann ich mich dort engagieren? In den Krankenhäusern, in den Altersheimen mal hingehen, bereit zu sein zu gehen. Wenn du zu Hause nicht gehst, warum sollst du dann an das Ende der Welt gehen? Da wirst du da auch keinen Segen. Ich erlebe das, bin ja Bibelschulleiter und manchmal kommt auch einer zu mir und sagt, hier, ich würde gerne Prediger werden. Ich sage, sehr schön, was machst du denn daheim? Nix. Ich sage, das ist aber schade. Wo machst du denn zu Hause eine Jugendarbeit? Wo bist du da engagiert? Was machst denn du da? Glaub doch nicht, nur dass man jetzt plötzlich ins Ausland reist oder irgendwo in einen anderen Ort in Deutschland geht, plötzlich seine soziale Ader entdeckt. Wenn du sie zu Hause nicht entdeckst, entdeckst du sie woanders auch nicht. Bitte Gott, dass ihr dir den Auftrag gibt, dich schickt und sendet an den richtigen Platz. Und dann kommt der Dienst. Dann sind wir wirklich gefragt, uns zu engagieren. Und da steht bei Matthäus, da sehen wir bei Jesus selbst, dass er was ganz, und das finde ich bewegend in seiner Gänze, Matthäus 20, Vers 26 bis 28 mal liest, da steht, so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer euch unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Ich bin nicht gekommen, um mich dienen zu lassen, bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und was das heißt, ist eigentlich ein kompletter Wechsel von dem, was die Welt uns sagt. Die Welt sagt, herrsche, sei stark und hab alles unter Kontrolle. Und Jesus sagt, dreht es komplett um und sagt, ich herrsche eben nicht, sondern ich diene. Wo bin ich bereit zu dienen? Und wo habe ich die richtige Einstellung? Und die Einstellung, die ich da brauche, ist Liebe. Ja? Mache ich es wirklich aus Liebe? Im Korinther, da ist ein ganz ärgerlicher Vers, der sagt, und könnte ich mein ganzes Leben geben und ich würde mein Leib verbrennen, ich würde alles machen und hätte der Liebe nicht, dann wäre alles umsonst. Und Leute, jetzt sagen wir doch mal ehrlich, es ist sogar einfach zu dienen, aber es ist doch schwer zu lieben. Und ich spreche jetzt nicht von Mitleid. Da kann die ganze Werbung uns ein Lied vorsingen. Wenn die unser Geld haben wollen, dann stellen die uns so ein afrikanisches Kindchen hin mit Tränen, Rinnsälen auf der Wange und dann spenden wir alle. Das ist nicht, was ich mit Liebe meine. Nicht Erbarmen, nicht Mitleid, nicht hochnäsiges, ach, das arme Menschenkind, der arme Arbeitslose, der arme Obdachlose, der arme Hilfsbedürftige, dem muss ich jetzt helfen. Sondern wirklich von innen raus, ganz natürlich, wie im Park, einfach auffangen, einfach helfen, weil ich die Menschen liebe. Tue ich das? Habe ich diese positive Einstellung? Sonst sind die ganzen Werke auf tönernen Füßen gebaut. Alles, was du tust, wenn du die Liebe für die Leute nicht hast, kannst du stecken. Dann ist weder Gott beeindruckt, noch die Menschen spüren, dass du es wirklich machst. Habe ich diese positive Liebe? Ich brauche das. Das ist das große Herzensproblem. Nicht, was ich nachher in der Praxis mache. Das kommt nachher relativ schnell. Aber ob meine Herzenseinstellung stimmt, ob ich die Leute wirklich lieb habe. Und das ist mein größtes Problem. Du kannst so viel machen, so viel tun, bewirken. Aber hast du die lieb mit der Liebe Jesus? Und das fängt bei mir an mit der richtigen Einstellung. Bill Heibels hat mal gesagt, wir sollen selbst Good News sein, bevor wir Good News geben. Wir sollen selbst gute Nachricht, wir sollen selbst Evangelium sein, bevor wir es weitersagen. Was sehen die Leute in deinem Leben? Sehen sie, dass du sie wirklich liebst, diese Menschen? Oder gehen sie in Deckung, wenn sie dich sehen? Wir haben ja so große, da sind wir Prediger dann mehr auf der komplizierten Seite, so viele Leute, die in den Kreisen alles labern, alles tun, alles singen, alles machen, alles springen. Aber sie haben gar kein Herz und jeder geht in Deckung, wenn die kommen. Also der beste Freund wird der nicht. Haben die Menschen dich lieb? Sehen sie, dass du sie liebst? Hast du einen guten Namen in der Welt vor den Menschen auch? Nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Menschen? Bei Jesus steht das. Er hatte einen guten Ruf bei den Menschen. Hat er sie eben auch gehabt. Hast du die richtige Einstellung? Hast du die Liebe? Oder gehen die Leute bei dir in Deckung, wenn sie dich sehen? Und da kommt unser Schlüsselvers in Matthäus 25, Vers 35. Ist ein bisschen an den Rand gerutscht, aber ich berühre ihn wenigstens. In Matthäus 25, Vers 35. Da sagt Jesus, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Da gibt es dann ganz praktische Dinge, wo ich Hingabe leben darf. Wo ich wirklich rankomme an die Leute. Und da entscheidet sich's dann schon. Nicht mehr, wenn ich das tue, werde ich gerettet. Aber wenn ich gerettet bin, dann tue ich das. Dann muss ich das daran zeigen. Übrigens, in Matthäus 25 ist es ein bisschen kompliziert, weil es da ums Weltgericht geht. Und wer sind denn übrigens die Geringsten? Muss man nur mal exegetisch an diesem Kapitel ein bisschen aufpassen. Wenn man das in Kapitel 10 sieht, da wird im Kapitel 10 ganz deutlich gesagt, diese Geringsten sind die Jünger, sind wir Christen. Sind die Gottesfürchtigen. Das heißt, die Welt danach wird danach gerichtet, wie sie mit den Christen, mit uns als Geringsten umgegangen ist. Deshalb ist es ein bisschen kompliziert. Aber die Tatsache stimmt nach wie vor, dass Gott sagt, wo wird es praktisch in deinem Leben? Und da fragt er später die Welt, aber da fragt er auch uns, wo wird das praktisch? In Jakobus wird es natürlich auch nochmal deutlich, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, da oben hängt's. Seid Täter des Wortes und ich höre allein. Bist du bereit zum Dienst? Hast du die Bereitschaft, dich ganz hinzugeben? Und Leute, da müssen wir auch mal ganz ehrlich werden. Mal ganz ehrlich. Wir sind so schnell dabei, fromme Sprüche zu kloppen. Oh Herr, ich diene dir, ich mache. Das aber nicht. Ich arbeite in den Missionswerken, bei uns verdienst du keine goldene Nase. Das sind alles die Leute, die bei uns ehrenamtlich und für ein Taschengeld und auf Honorarbasis und auf wenig Geld bei uns arbeiten. Von unten bis oben, alle zusammen, das ist kein Verdienst, nicht viel. Und dann kommen ganz viele Leute zu uns und sagen, ja, ich will dem Herrn dienen und wir wollen, ich suche immer Leute, brauche immer Leute. Köche, Gärtner, Prediger. Und dann kommen die, dann finden die Arbeit ganz toll, bis ich zu dem Moment komme, wo ich sage, ja, verdienst nicht viel Geld, also, ja, wie viel denn nicht? Ja, ein paar hundert Euro. Ah, da geht die Kinnlade runter und am Ende kriege ich dann immer, es ist eine tolle Arbeit, ihr macht, ihr seid super, super, macht so weiter. Ich aber nicht. Ich würde dir dienen, Herr, aber bitte so. Die ganzen Ausgebildeten jetzt, Herr, ich habe den Gabentest gemacht, ich kann nur dienen, kochen. Aber predigen? Nein. Singen? Nein. Leiten? Nein. Ist ja okay, dass man manchmal limitiert ist, aber dann muss man auch kochen. Aber wenn man schon diese vorgefertigten Sachen, ich mache nur das, ich mache nur jenes, ich will nur das, nur in dieser Sparte. Ja, wie, heute muss ich noch länger arbeiten. Es ist doch schon, ich habe 8 Stunden gearbeitet, jetzt ist schon 5 Minuten drüber. Leute, wo ist unser Dienstherz? Wir lachen über die Alten, aber die Alten haben es noch gelebt. Da wurde einfach geschafft, da wurde es einfach gemacht. Und wenn die Not da war, dann ist man hingegangen. Wo ist unsere Dienstbereitschaft, das wirklich zu tun? Ich würde gerne das machen, ich werde gerne predigen, aber Lagerfeuer mache ich nicht. So das Praktische, ich muss unter den Teig schleppen. Kennt ihr das, so Stockbrot? Tolle Aktion. Menschen lieben das. Ich hasse es. Ist eh immer roh. Oder schwarz. Manche sagen, du hast doch keine Geduld. Da könnten sie recht haben. Ich bin eher für Würstchen. Das klappt. Und Brötchen, die sind dann schon fertig. Aber da macht man eben auch mal Stockbrot. Wo arbeitest du mit? Arbeitest du bedingungslos? Leute, wir könnten alle arbeiten, wenn wir ein bisschen runter, wenn wir dieses dienstbare Herz haben, was Jesus hat. Ich bin gekommen, nicht um zu dienen, sondern um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und das muss unsere Herzenseinstellung werden. Wenn wir da nicht sind, dann sind wir noch versnoppt. Und das merken die Leute, denen wir helfen, übrigens auch. Bist du wirklich bereit zu dienen? Auch die Drecksarbeit zu machen. Auch die Drecksarbeit zu machen, wenn es keiner sieht. Leute, ich bin ja Chef vom Haus und in meinem ersten Jahr, da war das so, bevor die Bibelschule anfing, da mussten wir alles sauber machen. Und dann habe ich noch laubgerecht und war halt ein bisschen hinterher und da kamen die Ersten schon an. Und dann sahen die mich mit dem Blaumann da ein bisschen rumarbeiten und so, ja gut, aus dem Augenwinkel, da ist einer, der macht es hier sauber. Und dann später habe ich die Leute begrüßt und dann waren sie ganz erstaunt, ah, das war ja der Prediger. Da habe ich gesagt, boah, da kannst du echt Eindruck schinden, einen dienstbaren Eindruck. Und immer wenn jetzt Gäste kommen, ziehe ich mir noch eine Stunde vor den Blaumann an und wurschtel immer über den Parkplatz. Und die Leute sagen, boah, ist der Stefan demütig. Ey. Weißt du, wenn ich durch meinen Innenhof gehe und da ist Dreck und hinter mir sind Gäste und Bibelschüler, oh, ich sammle die ein. Hier. Oh, Müll. Ah, da bin ich so, weißt du. Und wenn keiner da ist oder es wird schon dunkel und keiner guckt, sage ich, ja, das macht der Hausmeister. Dann muss ich ihm morgen auf den Zettel schreiben, Müll im Flur. Wir können so dienstbar sein, so hingebungsvoll, wenn es andere sehen. Ich mache so demütig die Technik, ich mache so demütig den Hof, ich putze und ich... Aber wie, ich werde nachher nicht erwähnt. Bin ich dienstbar? Habe ich dieses Herz Jesu, es zu tun, ob ich Lob kriege oder nicht? Bin ich Salz in dieser Welt? Ob die Menschen applaudieren oder nicht, ich hab etwas zu bringen und zu geben und das ist meine Liebe und meine Hingabe und da brauche ich gar nicht auf große Begabung warten. Ich weiß noch nicht, ich kann es noch nicht tun, ich habe noch keinen Gabentest gemacht. Fang doch mal an und die Gaben werden sich übrigens rauskristallisieren. Wenn du die Seelsorgegabe hast, das wirst du schon merken, wenn die Leute dir die Bude einrennen. Manche Leute sagen, ich hätte sie gern, weil ich habe eine Freundin mit dir, die beseelsorge ich seit 10 Jahren. Das ist eine Freundschaft, das ist noch nicht Seelsorge. Seelsorger zu werden nebenbei ist ein ganz harter Job, knochenhart. Wenn du Stunde für Stunde sitzt und jeden anderen da anhören musst. Wow, Respekt. Oder die Leute, die wirklich da die Höfe kehren. Oder die wirklich die Krankenhäuser besuchen und keinen großen Tralala draus machen. Ein Pfarrer, den ich kenne, der vor jedem Gottesdienst, um 10 Uhr war der Gottesdienst, von 8:30 bis 9:30 immer eine Stunde vorher durchs Altersheim oder das Krankenhäuser gegen die Leute besucht hat. Und kein Tralala draus gemacht, hat keiner gewusst. Bis auf zwei, drei andere Älteste. Das ist Dienst. Haben wir so ein dienstbares Herz? Haben wir diese Hingabe und die richtige Einstellung? Und die richtige Einstellung finde ich nur, wenn ich weiß, warum ich es mache. Und ich mache es, um Gott zu verherrlichen. Das ist die Grundmotivation. Ist nicht, dass ich gerettet werde. Ist nicht, dass es ein paar anderen Menschenkindern ein bisschen besser geht. Es ist, um Gott zu verherrlichen. In Matthäus 26, Vers 39 steht, dass Jesus das betet in Gethsemane, dass er betet, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich will dich verherrlichen, ich will dich groß machen, deine Ehre sei gesichert. Und wir beten das in Matthäus 9, Vers 9 und 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe im Vater unser. Und in Matthäus 5, Vers 16 haben wir gerade gesehen, wenn wir die Werke tun, dann tut die Werke, dass die Leute eure Werke sehen. Und was passiert dann? Und euch loben? Nein, Gott loben. Die Ehre gehört Gott. Und Dienst und gute Werke, Salz zu sein, ist kein Selbstverwirklichungstrip. Wo ich sage, naja gut, ich bin nicht stark, ich bin nicht gut, ich kann nicht mit der Welt schwimmen, also setze ich einen Kontrapunkt und sage, dann schwimme ich halt mit den Schwachen und den Kleinen und mache da, mir da einen großen Verdienstorden. Man kann auch da ganz anders denken, auch da kann man in Hierarchien denken. Aber ich will auch gerne mal eine Mutter Teresa werden. Klammer auf, ich will noch nicht im Ernst wirklich dort wohnen und jahrelang dahin siechen und fristen. Aber den Ruhm in der Welt, den die hat, den hätte ich auch gern. Mache ich es, auch wenn ich nicht wüsste, dass ich nachher so groß rauskomme? Große Frage. Und es ist erstaunlich, wie viel wir das tun zu unserer Ehre und nicht zu Gottes Ehre. Warum, die Frage, die sich hier an diesem Punkt stellt, ist, warum mache ich das? Für wen mache ich das? Warum mache ich mein Freizeitheim? Ja, damit das Ding voll ist. Und der Vorstand sagt, gut gemacht, Stefan, die Bude ist noch am Laufen. Ja? Warum mache ich den Jugendkreis? Ja, ich hatte 10 und ich habe jetzt schon 12 in meinem Kreis. Ja, ich mache das, damit ich in die Lokalpresse komme. Jugendkreis säuberte die Straße. Jugendkreis sang im Altersheim. Wir müssen Licht sein, wir müssen publik werden, wir müssen mehr Reklame machen. Warum mache ich es? Für Gottes Ehre oder für meine? Es ist ganz schleichend. Ich will euch da nicht zu nahe treten. Ich merke nur, in meinem Leben ist das ganz schleichend. Warum mache ich, was ich will? Warum will ich mehr Bibelschüler haben? Ja, weil ich mehr Leuten Gottes Wort sagen will? Oder weil ich sagen kann, in meiner Schule, da haben wir 50, 100, 200 Schüler. Komm alle zu mir. Würde ich ja nicht sagen, zu Gottes Ehre. Nein. Aber warum mache ich das? Es ist so schleichend. Kennen Leute in der Bekanntschaft, im Bekanntenkreis, sie haben das Verdienstkreuz bekommen, müssten jedem sagen, ich habe so viele Sachen nach Peru gestrickt. Na, mal stricken die andersrum, aber nee, so rum war es. Die Peruaner haben gestrickt und die hat es verkauft. Und der Erlös ging alles wieder zurück. Wir machen das alles. Und dann gibt es einen Verdienstorden. Der darf man dann ganz bescheiden in den Flur hängen. Und damit es auch jeder kriegt, warum mache ich das, was ich mache? Wisst ihr was, zur Ehre Gottes, da braucht man eine ganze Menge Demut, dass man einfach sagt, ich mache das, was Gott will, ob es rauskommt oder nicht. Und das fängt zu Hause ganz praktisch an, bin ich bereit, zu Hause zu dienen. Das fängt bei meiner Frau an und mir. Darf ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier? Wenn es da um den Haushaltsputz geht am Samstag, da wird ganz schnell gerechnet. Moment, also ich habe jetzt die Toiletten jetzt schon zweimal gemacht, jetzt ist meine Frau aber mal wieder dran. Und gut, die kocht, das ja, macht es pünktlich. Ja gut, aber dafür habe ich dann auch, und ich mähe auch den Rasen, den Müll bringe ich ja auch. Und da wird dann aufgerechnet. Jetzt sind die mal dran, mein Geschwister, mein Bruder, mein Vater, meine Mutter, die auch und ich. Außerdem bin ich ein halber Macho, wieso soll ich denn hier Haushaltsputz machen und Windeln wechseln, wo kommen wir denn da hin? Und dann sage ich, was hat denn der Herr Jesus getan? Der Herr Jesus nahm einen Schurz, gürtete sich die Lenden und wusch den Jüngern die Füße. Wo ist denn jetzt das Problem? Es war Sklavenarbeit. Und ihm war das egal. Sagt, war jetzt gerade keiner da, haben wir verpennt, aber mit so Füßen esse ich nicht. Also setzt euch hin und ich mache euch gerade die Füße. Wenn Jesus die niedrigste Sklavenarbeit tut, dann kann ich auch die bisschen Drecksarbeit bei mir zu Hause machen, nicht wahr? Was für ein Dienstherz hast du? Wo rechnest du noch rum? Wie sieht dein Zimmer aus? Deine Familie? Fang da an. Du musst gar nicht rausgehen in irgendwelche Gefängnisse und Krankenhäuser, wenn zu Hause du nicht dienst. Wenn du nur in den Kreis gehst, die Erdnüsse wegfrisst und wieder verschwindest. Ja. Ich meine, wir Jungen, ich verstehe, also da, liebe Mädels, da müsst ihr uns armen Männer einfach verstehen, so zwischen 12 und 22, manchmal auch bis 32 ist der große Hunger bei uns und da setzt noch nichts an und da kann man einfach verdonnern. Man merkt gar nicht, wie man das so verfressen einfach das Buffet abräumt. Das ist einfach, wir sind da einfach mit Blindheit geschlagen, Magen gesteuert und deshalb brauchen wir euch, dass ihr uns später erzieht und wir merken, da kann man sich auch umpolen und ein bisschen zurückhalten. Für wen mache ich, was ich mache? Habe ich diese Demut wirklich zu dienen? Habe ich die Demut, mich zurückzunehmen? Habe ich Ordnung in meinem Leben? Bin ich hilfsbereit? Oh, da müssen noch Stühle gestellt werden. Ja, ich helfe, ich packe mit an. Oh, ich sehe, du musst noch Koffer tragen. Ja, ich helfe da gerade mit. Oh, da ist ein Nachbar, die kriegt die Einkaufstüten nicht hoch. Ja, da helfe ich gerade mit. Wo bin ich Salz? Oder sage ich, jetzt soll doch der Sohn von denen gucken. Habe ich da überhaupt ein Auge für die Leute um mich rum? Und dann tue ich es, weil Gott es mir befiehlt und dann ist es seine Ehre. Und ich mache es mit großer Demut und es ist egal, was dabei rauskommt. Und das ist die große Frage, warum mache ich es? Auch für mich. Und es hat nicht nur was mit Demut zu tun, sondern auch mit Mut. Wenn ich Gott verherrliche, hat das auch was mit Mut zu tun, denn ich tue Dinge, die ich nicht aus Menschendienerei tue. Ich habe den Mut zu sagen, ich mache es egal, wie die anderen das sehen. Und wenn alle sagen, du bist doch so ein Karrieremensch, du könntest doch Professor, du könntest doch Architekt, ja, und ich mache es jetzt in der Mission. Und die ganze Familie schreit auf, du verschleuderst dein Talent. Und du sagst, ich mache es nicht für euch, ich mache, weil Gott mich dazu ruft und ich diene den anderen Menschen. Und da gibt es auch eine gewisse Arroganz, auch im christlichen Kreis, nur das Beste für Gott. Kam tatsächlich einer ungelogen zu mir und sagt, mit so einer alten Schrottkiste fährst du in den Einsatz, was soll denn da die Gemeinde denken? Ich sage, gerade soll sie es denken. Es ist eine Schrottkiste und mit der fahre ich halt noch so lange, bis sie verschrottet werden kann. Und es ist mir egal, was die Leute denken. Das ist ja peinlich mit den Stühlen. Da brauchen wir jetzt Massage, Relax, Wohlfühlstühle, damit auch Leute reinkommen. Mit Bubbeln und Whirlpool gleich noch drin. Nee, Quatsch. Die Leute werden doch nicht gerettet aufgrund der Stühle, sondern aufgrund des Wortes Gottes, was ich ihnen gebe. Und da den Mut zu haben, ich stehe für den Herrn dieser Welt ein und nicht für irgendwelche Schnösels, die gerne anders hätten. Und ich brauche eine Ardo-Goldkante in meiner Toilette und die super fließen. Ist ja schön, wenn die sauber sind. Das sollten sie sein. Das sollten sie sein. Aber ich brauche nicht einen Schickimicki. Und da ist die Frage, wofür tue ich? Wen verherrlicht das? Ich sag mal ketzerisch, weil ich euch nicht kenne, aber unser EC ist der größte hier im Bezirk. Ja? Also geht's darum? Oder bin ich vom Herzen dankbar und sage, Herr, ich danke dir, dass bei unserem EC es gerade brummt. Und ich will die offenen Tür, die wir gerade haben, die wollen wir einreißen und rausbrechen. Und wir wollen dir dienen. Und wir wollen es wirklich machen, dass du groß gemacht wirst und dass du gelobt wirst. Und wenn eine Not in der Gemeinde, in der Kommune ist, wollen wir uns engagieren. Und das Letzte, wir müssen abhängig sein. Das ist das Letzte, sonst schaffen wir es nämlich nicht. Wir müssen Abhängigkeit vom Vater. Und in Johannes 5 wird es deutlich, da gehen wir aber nicht darauf ein, dass Jesus sagt, ich mache es nur mit der Abhängigkeit vom Vater. Und in Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus zu uns, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladet seid. Ich will euch erquicken und dann nehmet auf euch mein Joch. Ich kann nur gehen, wenn ich vorher zu Gott gekommen bin. Ich kann nur gehen, wenn ich bei Gott meine Kraft gefunden habe. Und deshalb tut mir leid, dass ich ein bisschen aus dem Matthäus 25 rausgesprungen bin. Aber ich muss es machen, weil sonst hätte ich euch einfach ein Gesetz an den Kopf geknallt und gesagt, geht, go, go, dann sind wir hier ein Chaka-Verein.
wir sind so gut, wir sind so stark, ja.
Und hängen wir uns in den Spiegel an, da rein, du bist der Schönste, du bist der Stärkste, du bist der, oh ja, das bringen wir. Und dann gehen wir noch hier und dann machen wir hier noch ein bisschen Goldkohlen hin und dann laufen wir noch drüber und da vorne noch ein paar Scherben und dann sind wir alle, und dann machen wir die Welt und verbessern was. Das wäre das falsche Coaching, tut mir leid, das kann ich leider nicht, ich muss es deshalb ein bisschen, Entschuldigung, umkrempeln, aber ich entschuldige mich eigentlich nicht, denn ich muss es so machen. Ich muss euch sagen, warum? Es geht nur in der Kraft Gottes. Jesus sagt, komm zu mir. Erst wenn du mit mir bist, dann mit meiner Hilfe kannst du rausgehen und dann können wir Szenen in dieser Welt verändern. So wie Jesus das auch tat. Er hat die Römer nicht rausgeschmissen, er hat nicht alle Kranken geheilt. Er hat Akzente gesetzt, hat damit aber die Welt radikal verändert. Und wir müssen Jesu Leadership, seine Leiterschaft, seine Mentorenschaft haben. Wir müssen unter sein Joch. Nehmt auf euch mein Joch. Warum heißt es? Weil er der Erfahrene ist. Und er zieht uns. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Er führt uns den richtigen Pace, den richtigen Schritt, dass wir nicht zu schnell gehen. Weil wenn wir hier zu schnell gehen, dann landen wir da, wo viele Menschen in der christlichen Arbeit auch sind, im Burnout. Und es gibt es auch unter Christen. Ganz viele, die dann im Burnout landen. Warum? Weil sie sich entweder von irgendwelchen Nöten rufen ließen und da kannst du nur drunter zerbrechen unter der Not dieser Welt. Wenn du nur auf die Not dieser Welt schaust, da kannst du nur noch das Heulen und Weinen und den Zerbruch kriegen. Und Jesus muss dir helfen und sagen, es geht nur in meinem Schritt. Weil sie die Not sahen oder weil sie sich zu viel aufgeschuldet haben. Das geht noch. Die Stunde mache ich auch noch. Und den besuche ich auch noch. Und hier habe ich auch noch eine Seelsorge. Und hier ist noch eine Beziehung, die muss ich auch noch reparieren. Und da noch eine. Meine Kinder, die müssen halt noch ein bisschen warten. Und da muss ich noch was. Und hier und da. Und da gibt es einen Haufen Leiter, die unter ihrer Last leiden. Und Jesus sagt, das habe ich euch gar nicht aufgeschultert. Können wir dann nochmal wieder zurückgehen, wo der Auftrag ist? Wo habe ich dich überhaupt hingeschickt? Hast du mal darüber reflektiert? Von den 20 Aufgaben sind 10 gar nicht deine Sache gewesen. Die überleben es auch ohne dich. Komm zu mir, sagt Jesus, komm zu mir, lernt von mir, erholt euch und dann geht auch mit mir und das heißt nicht zu schnell, aber das heißt auch nicht zu langsam. Und manche Leute, die kommen nur zu Jesus und wohlfühlen und die jumpen von einem Worship-Gottesdienst zum anderen, ist ja schön. Ich mag das ja auch, wenn du mal eine gescheite Band hast, so wie hier, wo es mal richtig knackt und da ist man ja auch dankbar, gell? Wenn die Musik mal stimmt. Und manchmal freut man sich auf andere Dinge. Aber es ist ja auch schön, wenn man mal wirklich sich erholen darf. Es ist auch gut, wenn man mal in den Gottesdienst geht, wo man was versteht. Es ist auch schön, wenn man einen Hauskreis hat, wo das sind meine 10 Kumpels und da reißen wir Bäume aus und danach gehen wir mal noch essen oder so. Ist auch schön, wenn man sich erholen darf. Aber dann, bitteschön, muss man auch gehen. Dann krieg auch ein Auge für die anderen und lass dich rufen. Nicht zu schnell, aber auch bitte nicht zu langsam. Dümpel nicht in deiner Unentschlossenheit rum, sondern lass dich rufen zum Dienst. Und das Letzte hier an dem Punkt, es geht eben in der Abhängigkeit nicht nur um Kraft, die ich bekomme, sondern es hat auch was mit Kindschaft zu tun. In Matthäus 19, Vers 14 sagt Jesus, lasse die Kinder zu mir kommen. Lass die Kinder zu mir kommen. Und das ist das Wunderbare. Wir dürfen wie Kinder zu Jesus kommen. Wir dürfen sein Kind sein. Und in Epheser, und jetzt springe ich raus, da wird das Ganze umgekurbelt. In Epheser 1, Vers 3 steht Folgendes. Wenn ich Kind bin, dann muss das oben rauskommen. Nochmal, ich tue die Mission, ich mache den Auftrag, weil ich mit Jesus lebe. In Epheser 1, Vers 5 steht, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Das ist das Wichtige. Bist du Kind Gottes? Bist du Kind Gottes? Beziehung kommt vor Benehmen. Beziehung kommt vor Benehmen. Ich habe 3 Jungs und eine Tochter. Und manchmal ist ihr Benehmen, naja. Aber wisst ihr was, ich habe sie trotzdem lieb. Das sind nämlich meine Kinder. Beziehung kommt vom Benehmen. Was macht den Prinz zum Prinz? Was macht Prinz William und Prinz Harry zu Prinzen? Ihr Benehmen? Nicht unbedingt. Manche Karnevalveranstaltungen könnten wir auch so machen und wären nicht schicklich. Wir könnten vielleicht den Tee auch so trinken. Und wir könnten auch irgendwelche sozialen Dienste gehen. Und manch einer geht vielleicht sogar zur Bundeswehr. Aber das macht uns noch lange nicht zu Prinzen. Zu Prinzen sind sie geworden, weil sie königlichen geblüht sind, weil ihr Vater, Der war nicht König, auch noch Prinzess. Und deshalb ist das Entscheidende. Wisst ihr, erst kommt die Beziehung, dann kommt das Benehmen. Und Gott hat uns zur Kindschaft gerufen. Und mein Sein bestimmt mein Handeln und nicht umgekehrt. Ich muss es sein. Und daraus kommt dieses tiefe Verlangen, wenn ich Kind bin, möchte ich meinen Vater auch ehren. Wie zeigt sie jetzt? Ich bin ganz relaxed, ich brauche eigentlich gar nichts tun. Gott hat mich gar nicht berufen, irgendwas zu tun. Er hat gesagt, du musst etwas sein, nicht etwas tun. Gott hat mich berufen, etwas zu sein. Wir sind berufen, wir sind bestimmt, steht in Epheser, Kinder zu sein. Wir sind nicht bestimmt, rumzuwieseln und Rotkreuz zu spielen. Wir sind berufen, Kinder zu sein. Aber aus dieser Kindschaft möchte ich nun, wenn ich Kind bin, meinen Vater auch ehren. Ich war mal auf einer Freizeit, ich habe euch ja schon erzählt, Jungs sind manchmal ein bisschen frech. Und da war ich auf einer Freizeit für 2 Wochen und da war es nett mit so 4 Jungs, Kumpels, haben wir ein paar Mädels kennengelernt, war alles toll, alles schön. Und am Ende der 2 Wochen sind die gegangen. Wir blieben aber noch 2 Wochen. Und da sind wir 4 übrig geblieben und die letzte Nacht ist ja, wie es so immer ist, spät oder früh oder kurz, wie man es will. Und dann sind die weg und wir saßen also richtig übermüdet und stinke gelaunt da und da kamen die nächsten, für die nächsten 2 Wochen die nächsten Gruppen an. Und die Jungs waren alle doof und die Mädels waren alle blöd und wir waren da und haben mächtig gelästert und es war alles bescheuert. Und wir haben 2 Wochen lang wirklich dicke Luft gemacht, zumindest 1 Woche lang, dann war es ja auch doof. Wir haben den Mädels alles weggegessen vom Tisch, wir haben uns unmöglich benommen. Nach 1 Woche war der Spuk dann auch vorbei, weil waren dann doch ein paar nette Mädels dabei, man hat sich dann doch benommen. Und auf der Rückfahrt nach den 4 Wochen, da kam eine mal dann zu mir und sagte, Stefan, ich hätte nie gedacht, dass du der Sohn von dem und dem bist, so wie du dich benimmst. Mein Vater war Prediger. Wir waren da, ich werde es nie vergessen, von England auf der Fähre. Die hätte auch meineswegen so ein Klappmesser nehmen können, in den Bauch und einmal drehen. Also es war ungefähr dasselbe Gefühl. Ich habe meinem Vater Unehre gemacht. Wisst ihr, das Ziel ist, meinem Vater Ehre zu machen, auch meinem himmlischen Vater. Was sagen die Leute um dich rum? Ich hätte nie gedacht, dass du Christ bist, so wie du dich benimmst. Ich wusste gar nicht, dass du Christ bist. Das ist ja eigentlich kein Unterschied. Komisch, du machst all diese Sachen. Du bist Christ? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was sagen die Leute? Bist du dazu da, Gott zu dienen? In Epheser 1, Vers 6 steht gleich 3-mal da zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ich will Gottes Gnade loben. Und wenn ich das tue, dann kommt es auch, dass ich Liebe praktiziere. In Epheser 1, Vers 4. Wenn ich ihn ehre, wie ehre ich ihn, indem ich andere Menschen lieb habe? Daran muss ich es zeigen. Nochmal, es ist ganz wichtig, ich bin Kind, da, mein Sein, da fängt es an. Aber es zeigt sich, wie ich mit anderen Menschen lebe und wie ich Gott gehorche. In Epheser 1, Vers 4, wir sind erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in seiner Liebe. Wie halte ich seine Gebote, wie lebe ich? So, dass Leute Reis ausnehmen oder dass sie den Vater ehren und dass ich Menschen rette. Ja, hängt es hier, dass ich am Ende Menschen diene. Lasst uns Salz sein in dieser Welt. Lasst uns wirklich leuchten. Und ich hoffe, das war ein bisschen Motivation genug. Warum tue ich es, was ich tue? In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Lasst uns in diesen guten Werken wandeln, lasst uns Salz sein in dieser Welt. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zuerst zu dir rufst, dass wir überhaupt erstmal Kind sein dürfen, dass wir ankommen dürfen bei dir. Du weißt, wer von uns müde ist, entspannt, abgespannt, genervt, belastet. Du kennst auch die von uns, die in Sünden stecken und die gar nicht richtig aus ihren Augen gucken. Hilf, dass wir zu dir kommen und bei dir auftanken, dass wir die Sünde loswerden, dass wir wieder aufatmen können, Kraft bekommen und hilf, dass wir dich verherrlichen. Nicht unsere Ehre suchen, sondern deine. Nicht, dass wir groß gemacht werden und in die Zeitung kommen, sondern dass du groß gemacht wirst. Und hilf, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Dass wir Menschen dienen, gerade denen, die in Not sind. Dass wir Kranke besuchen und die Gefangenen aufsuchen.
dass wir die Obdachlosen hineinnehmen und dass wir für die Schwachen in dieser Welt da sind, dass wir in den Werken wandeln, die du für uns bereitet hast. Hilf uns dabei. In Jesu Namen. Amen.